Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Abend.
Gleichfalls.
Da sind wir mal wieder.
Mhm. Wer hätte das gedacht?
Folge 628. Man könnte annehmen, dass wir das ernst meinen mit unserem Podcast.
Ach komm, das ist doch alles nur ein Spiel.
Ja, klar. 628 Mal oder 627 Mal, klar.
Ja, 1000 Mal ist nichts passiert.
Genau, so weit müssen wir es noch packen.
Ja, auf mindestens.
Mindestens.
Also du weißt ja, vierstellig, wie weit geht das?
9999.
Nee, unter uns Gebetsschwestern, ja. Ich habe ja immer gesagt, lass uns erstmal die 600 erreichen, ja.
Ja, die haben wir,
die 500, ja. Die 500 war ja schon ein hehres Ziel, ja.
Aber ja, ja.
Aber die 600, lass mal, ja. Jetzt sind wir schon bei 628, ja.
So ist es. Aber lass uns doch direkt lieber,
so alt.
Lass uns doch lieber in die Folge einsteigen, weil ich habe so einiges ins Dokument reingeschrieben.
Ja, ich weiß. Also wir hätten es von mir aus, hätten wir es auch überspringen können.
Das, ja, ich meine, ich könnte ja auch nach dem Motto weiterverfahren oder wir könnten ja auch nach dem Motto weiterverfahren. Ein Event, wo wir beide nicht so eingeladen worden sind, ist kein Event. Und wir berichten nicht drüber.
Ne? Ja, es ist ja eigentlich eher so, nach dem Event ist vor dem Event.
Ja, aber wenn man nicht da gewesen ist, ist es dann überhaupt ein Event gewesen?
Schrödingers Event.
Das ist die Frage, darüber kann man philosophieren. Ja. Nein, ich war leider.
Nein, ich würde ja eigentlich, ich wollte nicht drüber sprechen, wegen der Äußerung, die ich ja, oder wie ich mich festgelegt hatte, gerade in Bezug, da kommen wir dann im Verlauf der Sendung ja auch noch dazu, was halt so den Prozessor betroffen hat. Ich hatte ja gesagt, aber eins kann ich ja sagen, ja, der Kuchen war lecker.
Ja. Gut, zum Glück habe ich mich da nicht so festgelegt. Ich habe doch gesagt, es ist alles möglich oder Apple ist alles zuzutrauen. Ja, ja.
Wie gesagt, ich hätte da drauf gewettet, aber fangen wir doch erstmal an.
Wir hätten ja wetten können, aber gut, egal, haben Chance verpasst und ich habe meine Chance verpasst.
Ja.
Weil, okay, egal.
Also wenn du spekulieren willst, es gibt immer noch Bitcoin.
Ach ja, Bargeld oder Bitcoin. Ja. Nur Bares ist Wahres. Okay, also, das sind schon wieder so viele Triggerwords, um ja sämtliche Fässer aufzumachen. Dabei haben wir doch wirklich genügend andere Themen, worüber wir jetzt reden können. Also kein Smalltalk.
Mal eins.
Kein Smalltalk, kein Off-Topic. Lass uns in die Sendung einsteigen.
Wow, wow. Okay.
Ja, ja, wir haben noch keine Zeit. Apple hat so ein kleines Event abgehalten und es war 16 Uhr. Das hatten wir ja schon alle mitbekommen. Und es war in London, im neuen Hauptquartier. Und ich habe so ein paar Videos gesehen von den üblich bekannten YouTubern, die dort eingeladen waren. Das sah ja schon architektonisch sehr, sehr, sehr gut aus, ne? Das ganze Headquarter.
Sah nice aus, ja.
Also fast schöner als der Apple Park, würde ich sagen. Aber das ist eine Geschmackssache.
Ja.
Also um das beurteilen zu können, fehlt mir ja jetzt der direkte Vergleich. Den Apple Park habe ich ja schon gesehen. Also ich, um jetzt wirklich eine fundierte Aussage treffen zu können, fehlt mir natürlich noch die Einladung nach London. Kleiner Hinweis in Richtung Apple. Zumindest ist es das neue Hauptquartier gewesen oder ist es noch, was mir, wie gesagt, sehr gut gefallen hat anhand der Bilder, die ich gesehen habe. Und es gab ein Side-Event in New York und interessant war auch, dass das Hauptevent wirklich in London stattgefunden hat. John Ternus war auch anwesend. Das zeigt natürlich auch, ja, wie wichtig in Anführungsstrichen das Event in London oder dass es das Herz-Event sozusagen gewesen ist. Außer John Ternus waren natürlich noch andere Apple-Mitarbeiter vor Ort, aber ich glaube, das war so die prominenteste Personalie von Apple, die vor Ort gewesen ist. So, und dann hat es angefangen, natürlich das obligatorische Video wurde abgespielt, das, was wir auch alle mehr oder weniger daheim gesehen haben. Zeitsouverän oder nicht zeitsouverän ist in dem Fall egal, weil es war halt auch nur eine Aufzeichnung. Und ein richtiges Live-Event wird es nach meiner Meinung auch bei Apple, glaube ich, nicht mehr geben. Die Zeiten sind vorbei. Angefangen hat es dann mit ein wenig Updates in Anführungsstrichen zur Apple Vision Pro. dass das ganze Ding in der Industrie eingesetzt wird, die Kooperation mit Porsche etc. pp. Leider wurde kein Zeitraum genannt, wann die Brille in weiteren Ländern erscheint. Das war ja auch immer noch so eine Prognose von mir, dass da vielleicht ein Release-Datum bekannt gegeben wird. Leider nicht. Ich hatte mich schon gefreut, wo die Apple Vision Pro ins Bild gekommen ist. Ah, jetzt kommt der Deutschland-Termin, aber nicht erfolgt. Und dann gab es ein kleines Werbevideo, was zum Anfang gezeigt worden ist, was dann letztendlich auch als Spot kurzzeitig rausgekommen ist. Und in diesem Werbevideo hat man gesehen, dass sich so einige Musikinstrumente, kreative Werkzeuge, könnte man sagen, auf einer Schrottpresse befunden haben. Und das wurde dann zusammengedrückt und herausgekommen ist dann quasi das iPad. Mal so der kurze Inhalt von dem Video. Und da gab es ja mächtig Kritik. Hast du das mitbekommen?
Man konnte gar nicht nicht mitbekommen. Ja.
Meine Güte, was haben sie dafür eine Sau durchs Dorf getrieben? Und ich bin der Meinung, das ist aber natürlich auch immer nur ein persönliches Empfinden, ganz klar, dass das schon ein wenig übertrieben war, diese Kritik. Oder wie schließt du dich dieser Kritik an? Oder auf welche Seite hast du dich geschlagen?
Ich habe mich auf gar keine Seite geschlagen. Mhm. Ich habe, wie ich den Spot gesehen habe, zumindest mal nicht diese Assoziationen gezogen, wie sie halt dann als Kritik später aufkamen. Ja. Eigentlich kurz danach schon wurden ja die ersten Tweets abgesetzt, beziehungsweise gab es den einen oder anderen, der sich da angegriffen gefühlt hat. Konnte ich so jetzt nicht nachvollziehen. Vor allem auch jetzt dieses quasi Zurückrudern von Apple. Den Spot. Ja. Wie gesagt, dass das so Wellen schlägt, hätte ich niemals erwartet. Das habe ich über den Prozessor auch gesagt. Aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Gerade auch das, wie gesagt, dass jetzt Apple da so reagiert hat. Irgendwo wollen sie da ein bisschen Schadensbegrenzung noch betreiben. Aber man muss ja auch mal sagen, es haben so viele Leute an der Entwicklung und an der Umsetzung dieser Idee für diesen Spot gearbeitet.
Ja.
Von denen ja höchstwahrscheinlich keiner irgendwo Bedenken angemeldet hat.
Nein.
Und auch bei denen, die es freigegeben haben, ja auch nicht. Von daher, wie gesagt, dass dann so eine Reaktion kommt, konnte man, glaube ich, nicht erwarten, weil gerade die ja kritisiert haben, waren ja zumindest mal bei denen, die halt mitgearbeitet haben, ja auch Leute aus dem Bereich ja involviert. Mhm. Und klar, du bist engagiert, du wirst bezahlt, du machst deinen Job. Aber da, wie gesagt, hätte man ja auch dann durchaus, wenn man nicht einverstanden ist mit der Idee dahinter, Kritik äußern können. Und die wäre vielleicht auch irgendwo noch angekommen. Aber ja.
Also um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, es ging darum, dass es sehr viel Kritik aus dem Bereich von Künstlern und Kulturschaffenden gab, die halt das Ganze etwas nach meiner Meinung in den falschen Hals bekommen haben. Mhm. Und es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen am aktuellen Zeitgeist, weil KI etc. pp. Wären wir jetzt nicht in dieser KI-Welt oder wäre jetzt KI jetzt nicht dieser aktuelle Hype, dann wäre das wahrscheinlich nicht bei den Künstlern und Künstlerinnen in den falschen Hals gekommen. Vor 5 Jahren hätte da kein Hahn nachgekräht nach diesem Video, glaube ich. Aber aufgrund dieser ganzen AI- und KI-Geschichte ist das wohl bei vielen falsch angekommen. So nach dem Motto, ja, wir brauchen keine Kreativschaffenden mehr, wir brauchen keine Kreativwerkzeuge im klassischen Sinne mehr, das könnt ihr alles mit dem iPad machen in Zukunft, mit KI. Und so wurde das wahrscheinlich bei den Künstler und Künstlerinnen aufgefasst. Und kann man so interpretieren, das Ganze, aber Apple hat darin natürlich einen ganz anderen Antrieb gesehen oder eine ganz andere Intuition, sondern Apple wollte damit einfach nur zeigen, dass der Spot sollte halt darstellen, dass das iPad sehr viel kreatives Potenzial hat und das sollte damit halt nur hervorgehoben werden. Sei es drum, Apple hat sich entschuldigt. Nach meiner Meinung gab es da nichts zu entschuldigen. Das war ein kreativer Werbespot. Man hätte ihn vielleicht erklären können, was Apple damit bezwecken wollte, was Apple damit ausdrücken wollte. Das hätte man machen können, aber sich entschuldigen und den Werbespot auch vom Markt nehmen. Sie haben ihn ja aus dem aktiven Marketing herausgenommen. Das heißt, die Werbespots im Fernsehen, die werden nicht mehr laufen. Das ist ja auch verbranntes Geld. Das sind ja verbrannte Produktionskosten. Man hat ihn
jetzt. Mein Gott, das ist Portokasse.
Für Apple ist es Portokasse. Aber dennoch hätte das nicht sein müssen. Sie hätten sich nicht entschuldigen müssen. Sie hätten sich eventuell erklären können oder den Spot erklären können. Aber eine Entschuldigung
muss nicht sein. Es ist halt schade für diejenigen, die halt an dem Spot beteiligt waren.
Ja.
Es ist schade für die Aussage im Prinzip ja nicht nur in Bezug auf das iPad, was getroffen wurde, sondern auch die Art und Weise, wie der Spot halt produziert wurde. Gerade mit der Technik, die eingesetzt wurde, mit den iPhones, ja, mit den Panaflex-Lensen. Wie hießen die Linsen? Die sie da drauf hatten, das waren Panaflex? Keine Ahnung. Auf jeden Fall halt mit den Linsen, die sie halt eingesetzt haben, mit der Art und Weise, wie sie produziert haben, wie gesagt, mit den iPhones, ja. Das ist halt eine schöne Botschaft, die sie ja schon lange transportieren mit den, ja, hier Shot und iPhone und so weiter, ja.
Ja.
Das ist da natürlich dann halt jetzt auch gerade in dem Bezug halt mit der Reaktion auf den Spot halt alles ein bisschen untergegangen, was halt sehr schade ist, ja. Klar, in Bezug auf AI, da hast du was angesprochen, gerade auch wenn man guckt, wir hatten erst die Streiks, ja, gerade in den Staaten, gerade die Gewerkschaften, die halt da gestreikt hatten und auch sehr lange, Drehbuchautoren, Schauspieler etc., ja, um da in den Verträgen auch das entsprechend zu verankern, dass halt dort, wie gesagt, diese Passagen über die Weiterverwendung deiner Leistung, die du gemacht hast, halt über künstliche Intelligenz später im Prinzip endlos weiter zu verwenden und zu transformieren, ohne deine Zustimmung beziehungsweise auch weitere Entlohnung, ja. Und das ist auch so ein Ding, ja, das muss ich auch mal zu Augen führen, war meiner Meinung nach definitiv ein berechtigter Streik, den sie da geführt haben. Erfolgreich ja zum Großteil auch. Von daher, dass da jetzt wieder in dem Bezug das vielleicht aufkommt, okay, trotzdem kann ich es nicht ganz nachvollziehen, gerade weil Apple ja auch gerade mit den ganzen Produktionen, die sie im Bereich zu Apple Plus ja auch haben, da ja auch zeigt und auch schon lange zeigt mit Apple Music, wie sie Künstler unterstützt.
Ja.
Und wie sie eigentlich aufgestellt sind und wie sie zu dem Thema stehen, ja. Und ging, glaube ich, definitiv in den falschen Hals, ja.
Absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein großer Kundenkreis sind natürlich die Kreativen, die Künstler etc. Und ich glaube, deswegen hat sich Apple auch entschuldigt, weil
ja.
Sie wollen es sich nicht mit ihrer Kundschaft verderben. Ne? Und das ist ja, wie gesagt, ein sehr großer Kundenkreis. Und deswegen, oder ich denke mal, deswegen war das war auch ein großer Grund oder ein Hauptgrund, warum sie sich entschuldigt haben. Ja, aber gut. Meine Meinung ist, es wäre keine Entschuldigung notwendig gewesen. Obwohl der Werbespot natürlich ein wenig anders war. Und man hätte es Apple so nicht zugetraut. Es war für Apples Verhältnisse ein wenig ungewöhnlich, das muss ich zugeben. Aber warum immer so berechenbar sein? Warum nicht auch mal unberechenbar sein und mal was anderes wagen oder was anderes machen, dass das jetzt so nach hinten losgeht und dass das einige Kreise etwas anders aufnehmen, als es gemeint war, ist natürlich sehr traurig oder sehr schade. Aber okay, gut. Lass uns nicht länger darüber reden, sonst wird es so noch ein Hauptthema der Sendung. Das macht auch keinen Sinn. Genauso wie es wenig Sinn macht, das iPad Air zum Hauptthema der Sendung zu machen. Da können wir ganz kurz drüber sprechen, weil da ist ja nun wirklich so nicht viel passiert. Die Gerüchte sind wahr geworden. Wir haben jetzt ein 13-Zoll-Gerät und das Ganze hat jetzt einen M2-Prozessor. Es gibt so ein paar kleine Unterschiede zwischen dem 11 und dem 13 Zoll, abgesehen von der Displaygröße. Das 13 Zoll hat 600 Nits Helligkeit und das 11 Zoll hat nur 500 Nits Helligkeit. Ja, gut, da kann man sich jetzt wahrlich diskutieren drüber, ob man das jetzt die 100 Nits den Kohl fett macht oder nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben M2-Prozessor und wir haben jetzt auch die Kamera im Landscape-Modus, genauso wie wir das auch bei dem iPad der 10. Generation haben. Da hat das Ganze hier angefangen und das haben jetzt auch die neuen iPad Air-Modelle geerbt, das Feature. Jo, das im Großen und Ganzen zum iPad Air. Da gibt's noch was anderes. 128 GB anstatt 64 GB in der Startkonfiguration und maximal 1 Terabyte. Bei uns gehen die Preise im 11 Zoll Bereich bei 699 Euro los und im 13 Zoll Bereich bei 949. Ich finde die Preise halbwegs okay. Über teure Preise kann man wahrlich beim iPad Pro diskutieren, aber da sind wir ja noch nicht. Doch, da sind wir jetzt angekommen, das stimmt. 11 und 13 Zoll. Und Apple hat sich endlich davon verabschiedet, so diese kleinen Zollzahlen zu nennen, also 12,9 Zoll und etc., sondern sie nennen das jetzt einfach nur noch 13 Zoll. Und ich finde es auch einfacher und übersichtlicher, dass man jetzt die ganzen Zollzahlen einfach angibt und aufrundet. Ergibt nach meiner Meinung mehr Sinn. Und ein Thema, wo sie alle drauf rumgeritten haben, das ist die Dünne. Von Dicke kann man ja schon gar nicht mehr sprechen. 5,3 mm beim 11 Zoll und sage und schreibe 5,1 mm beim 13 Zoll. Und die erste Sache, die mir durch den Kopf gegangen ist, naja, warten wir mal die ersten Stabilitätstests ab, wie stabil das Ganze ist. Haben wir vielleicht ein Bandgate?
Ach, bist du auch so eine? Mein erster Gedanke war nur, wieso nicht mehr Batterie reinstopfen?
Ne? Das auch. Aber da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Wenn man sich anschaut, wie diese ganzen jungdynamischen YouTuber drauf abgegangen sind, auf diese 5,1 Millimeter. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist schon ein entscheidendes Merkmal, weil Akkulaufzeit kannst du halt nur abbilden, indem du das auf dem Papier angibst und indem du den Kunden quasi dann die Erfahrung im Nachhinein gibst. Aber dieser Aha-Effekt oder dieses haptische oder dieses Erlebnis, das hast du natürlich mit diesen 5,1 Millimetern. Das hast du nicht, indem du sagst, naja, das Ding hat jetzt 2 Stunden, 3 Stunden mehr Akkulaufzeit. Sondern dieses Erlebnis hast du halt mit diesen 5,1 Millimetern. Ne? Also,
ja, vor allem haben wir jetzt langsam eine Dünne erreicht, da kannst du froh sein, dass du einen Kamerabump hast, ja.
Ich glaube, der Kollege von Mac Stories, der Herr Vitici, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, er hat ein Bild gezeigt, wo er ein USB-C respektive Thunderbolt-Kabel angesteckt hat.
Ja, das ja, genau.
Und die Kappe oder der Stecker oder diese Kappenisolierung, die war größer als das iPad an sich. Ja.
Was ich meinte ist, wenn du das flach auf dem Tisch liegen hast, kriegst du langsam, oder wie gesagt, hast du langsam jetzt oder fängt es jetzt langsam an, das Problem, wie kriege ich das wieder hoch, ja? Oder wie kann ich das wieder anfassen, wenn es flach irgendwo auf dem Tisch liegt? Deswegen hätte ich gesagt, hier ganz gut, dass du einen Kamerabump hast, ja, weil dann hast du wenigstens noch eine, die ein bisschen höher ist, ja, wo du noch eventuell auch vielleicht noch ein bisschen drunter packen kannst mit deinen Touchen, ja, damit du das Ding auch wieder hochheben kannst, ja, weil ansonsten hast du langsam hier so Dimensionen erreicht, ja, das, wenn es einmal auf dem Tisch liegst, ja, musst du es runterschieben, ja. Ja, dass du das noch irgendwie.
Ja, also, und ich dachte, diesen Punkt hat Apple jetzt mittlerweile überwunden, dünner, etc.
Nein.
Ich dachte, seitdem Johnny Ive weg ist, ist das Thema auch weg, sage ich jetzt mal. Weil bei den MacBook Pros hatten wir ja den gegensätzlichen Trend. Die Dinger sind ja etwas dicker geworden, etc.
Ah, ne? Die werden auch wieder dünner.
Ja, ich hoffe nicht. Muss ja nicht sein. Aber okay, ich kann verstehen, dass das im Hands-on und dass das im Look and Feel und im Anfassen im wahrsten Sinn des Wortes eine gewisse Magie hat und eine gewisse Ausstrahlung hat. Das kann ich alles nachvollziehen. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn man jetzt gerade dieses Gerät mit dem Magic Keyboard zusammen einsetzt, dass es natürlich dann auch Sinn ergibt, dass man ein dünneres iPad hat, dass dieses Sandwich nicht noch dicker wird. Das kann ich auch nachvollziehen.
Ja, aber wie gesagt, viele, du hast ja auch angesprochen, haben ja gleich wieder hier, Bandgate und
ja, klar.
Einige haben ja auch gleich einen Scherz gemacht. Oh, das erste Foldable von Apple, ja. Mhm. Weil, ja klar, die ersten wird es geben, die das Ding halt einfach mit der Hand einfach zusammenklappen werden, ja. Mhm. Will it nicht blend, sondern will it bend. Mhm. Ja. Klar, wenn du das drauf anlegst, kriegst du das alles hin. Ja, das
hast du ja natürlich, aber
schon geschafft. Und außerdem, Pro-Tipp, steck das nicht in deine Hosentasche. Ja, ganz einfach.
Wird bei 11 und auch bei 13 Zoll relativ kompliziert werden.
Boah, sag das nicht. Es gibt Pants, ja, die haben auch entsprechende Taschen.
Naja.
Wir kennen ja unsere
Pappenheimer
YouTube-Kanäle, die da ja gerne was kaputt machen für Klicks und Likes. Und allerdings sind wir da auch mal, ja, wer schmeißt denn bitte ein Gerät wie das iPad Pro einfach so in eine, sagen wir mal, in einen Jutebeutel? Ja, irgendeine Tasche, die halt wirklich sehr flexibel ist, ja, die keinen Schutz bietet. Wer macht das denn bitte, ja? Von daher die Gefahr, dass das Ding im normalen oder bei der normalen Benutzung da irgendwo verbiegt, ist, denke ich mal, doch schon sehr gering. Man muss halt jetzt einfach mal abwarten auf die ersten Langzeiterfahrungen unter realen Bedingungen. Nicht die dann absichtlich irgendwo was provozieren. Mhm. Ja. Klar kannst du auch wieder sagen, ja, aber das entspricht ja einer Nutzung von, keine Ahnung, 3 Monaten oder so. Ja, nein, vergiss es. Ja.
Nein, das ist richtig. Natürlich stellt sich dann die Stabilitätsfrage, aber man muss das Gerät natürlich auch normal benutzen und das Ganze nicht provozieren. Bei dem Bandgate, den wir damals bei dem iPhone 6 hatten, ich glaube, das war das 6er, da war das ja auch ein wenig was, da war es nach meiner Meinung auch was ganz anderes, weil das Gerät hat man sich schon mal in die Hosentasche gesteckt, also das iPhone.
Meins ist ständig in der Hosentasche, ja.
Ja, eben. Und da war das ja auch in Anführungsstrichen gerechtfertigt, diese Kritik am iPhone 6. Aber beim iPad ist es nach meiner Meinung ein wenig anders gelagert.
Sollte es passieren, klar, gar kein Thema. Definitiv ein berechtigter Kritikpunkt, wenn irgendwo was ist. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein etwas anderer Use Case. Da sehe ich das jetzt nicht so problematisch. Vorausgesetzt, beim Design des Geräts wurde da entsprechend halt auch auf die Stabilität geachtet, ja. Was du ja alleine schon machen musst aufgrund der Größe des Displays. Ja, du hast ja sonst außer der Stabilität, die das Gehäuse einfach mitgibt und das Glas, ja, auf dem Display, hast du ja sonst nichts, ja, was dafür sorgt, dass halt das Ding halt stabil bleibt. Und
naja gut, die Innereien geben natürlich auch eine gewisse Stabilität, weil es ja ausgefüllt ist sozusagen. Wenn das jetzt ein Hohlkörper wäre, dann wäre das ganze Gerät natürlich wesentlich instabiler als dadurch, dass es jetzt ausgefüllt ist. Ne?
Deswegen mal abwarten, was so die ersten, nicht die ersten, sondern so die ersten längeren Nutzungsberichte sagen und dann wissen wir da definitiv mehr.
So ist es.
Nur was ich mir noch überlegt hatte ist, oh, wir kommen jetzt hier wirklich in so dicken Bereiche oder dünne Bereiche, wo man fast schon, okay, mittlerweile nicht bei den aktuellen Geräten, aber wo wir vor kurzer Zeit noch wirklich Notebook-Display-Dicke hatten.
Ja.
Und du hast da jetzt ein komplettes MacBook Pro drinne.
Ja.
Du hast da jetzt ein komplettes iPad Pro drinne.
Und
in einfach nur der Display-Dicke. Mhm. Und dann, Freunde, dann macht doch ein Hybrid oder gebt mir doch bitte ein macOS-Tablet. Ja.
Interessant ist auch, dass das iPad Air, also das aktuelle vorgestellte iPad Air, dicker ist und auch schwerer ist. Das ist auch ganz interessant.
Ja, ja.
Wobei ja iPad Air ja immer so als leicht luftig, wie der Name schon sagt. Also da haben sich die Bezeichnungen so ein bisschen, oder besser gesagt, die Gerätespezifikation so ein wenig verschoben.
Ja, Apple hat sich da in dem Line-Up jetzt, gerade auch jetzt, wo wir diesen Stand erreicht haben von der Technik, keinen Gefallen getan mit der Namensgebung. Du hast das iPad, du hast das iPad Air, du hast das iPad Pro und so langsam laufen die Klassen so aus diesem ursprünglichen, aus der ursprünglichen Kategorie so ein bisschen raus, weil das iPad Pro, du hast es eben schon gesagt, ist das dünnere, ist das leichtere Gerät. Mhm. Und das war ja, wie schon angesprochen, das eher früher. Also von daher, da läuft, also das ist jetzt nicht, also ja. Beziehungsweise, was wir auch schon gesagt haben, so die Namensgebung, beziehungsweise die einzelnen Kategorien sind nicht mehr ganz so.
Da haben sich die Welten verschoben. Im MacBook-Bereich ist es immer noch so, wie es angedacht war. Das MacBook Air ist das leichteste Gerät und das MacBook Pro ist halt das wesentlich schwerere Gerät. Und im iPad-Bereich ist es leider nicht mehr so.
Was heißt leider? Man kann ja froh sein.
Ja.
Gerade so ein Tablet willst du ja auch mal über längere Zeit vielleicht wirklich in der Hand halten. Da jedes Gramm gespart, ist dann natürlich schon, ja.
Ja, gut. Darüber kann man diskutieren. Ich hätte mich darüber gefreut, wenn das Ding einfach so dick geblieben wäre und hätten mehr Akku reingesteckt. Aber wie gesagt, das ist eine Ansichtssache und das hat Apple halt anders entschieden und gut ist. Kommen wir zum Display. Und das Display ist beeindruckend, kann man schon vorwegnehmen. Es hat sich bewahrheitet, wir haben ein OLED-Display. Sie nennen das...
haben wir ein?
Ja, gut, wir haben Sandwich. kommen wir auch gleich zu. Und das Ganze nennen sie Ultra Retina XDR. Und das Kind muss halt einen Namen haben und sie haben es halt so tätowiert. Wir haben eine Peak-Helligkeit von 1600 Nits und eine normale, in Anführungsstrichen, falls man da noch von normal sprechen kann, von 1000 Nits. Und traditionell ist es ja so, dass man klassische OLED-Displays nicht so hell aufziehen kann. Das gibt halt die Technologie nicht her. Da hat sich Apple eine Idee oder sie haben einen Trick angewandt. Sie nennen das Ganze Tandem OLED. Und dadurch werden zwei Displays miteinander verbunden oder zwei Displays werden kombiniert. Und die Display-Helligkeit verteilt sich dann auf die zwei Displays und somit erreicht man diese hohen Helligkeitswerte. Und dadurch, dass diese Helligkeit nur auf zwei oder besser gesagt, was heißt nur auf zwei Displays verteilt werden, hat man auch nicht diesen Einbrenneffekt, weil diese Einbrenneffekte entstehen dadurch, dass die Helligkeit so extrem nach oben gezogen wird oder das maximal angewendet wird. Und dadurch, dass es halt verteilt wird auf zwei Displays, verhindert man halt das klassische OLED-Einbrennen. Ja, das ist halt nach meiner Meinung clever gelöst. Und da hatte Ross Young recht. Das sind die besten Displays, die derzeit die OLED-Technologie realisieren kann. Oder die angewandte Kombination aus zwei OLED-Displays ist derzeit das Beste, was man am Markt bekommen kann. Das war schon sehr beeindruckend. Dazu kommt noch so eine kleine Feinheit. ProMotion kann jetzt auf 10 Hertz runtergefahren werden. Vorher konnte man das Ganze nur auf 24 Hertz runterfahren. Das ist auch noch ganz interessant. Allerdings haben wir kein Always-On-Display. Das war ja auch in der Gerüchteküche, dass das kommen wird. Und dass es aus den iPhones rauskommt oder geerbt oder übertragen wird, das haben wir jetzt leider auch nicht. Gut, muss man mit leben. Ob man das braucht beim iPad, ist eine andere Sache.
Also ist halt die Frage, ob das mit der nächsten iPadOS-Version dann einfach kommt. Wobei ich selbst sehe da jetzt gerade auch beim iPad jetzt nicht unbedingt so den Nutzen. Es wäre nett gewesen, ein schönes Feature, aber das heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht noch kommt mit irgendeiner iPadOS-Version dann. Aber
ja, möglich.
Kann man machen.
Und kommen wir zum nächsten
Punkt. Hatten Sie nicht gesagt, dass Sie die Technik entwickelt haben?
Also weil das Tandem, diese Tandem-Geschichte haben Sie halt.
Weil ich bin der Meinung, dass ich da vor einiger Zeit schon mal einen technischen Bericht gelesen hätte bei OLED-Techniken über Sandwich-Bauweisen, also Prototypen etc. Und war der Meinung, dass ich da schon mal was gelesen hätte, also nicht in Bezug auf Apple. Von daher muss man mal gucken, was man da vielleicht noch an Infos von Apple kriegen kann, beziehungsweise was sie da auf ihrer Seite stehen haben, weil das habe ich jetzt nicht nachgelesen. Aber ich war der Meinung, kam das nicht eh alles aus der Kodak-Ecke?
Da bin ich jetzt überfragt.
OLED, weil ich bin halt der Meinung, die hätten da auch an Sandwich-Techniken gearbeitet. Für das kann ja auch sein, dass es ein anderes Verfahren war, beziehungsweise nichts mit zwei Panels zu tun hatte. Dass es da um die Bauweise der LEDs vielleicht ging, aber nicht zwei Displays im Sandwich-Verfahren. Das kann auch sein. Aber das, also da, wie gesagt, das fand ich nämlich sehr spannend, weil wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen haben in Bezug auf die Displays, ja, und mit der Entwicklung beziehungsweise auch mit den Investitionen, die Apple ja an die Displayhersteller oder die in die Produktionsanlagen tätigt, wo wir drüber gesprochen hatten. Und wie gesagt, das kam mal die Aussage, dass sie die Technik entwickelt haben. Da wäre halt wirklich die Frage, wie weit geht das halt? War es halt eine Co-Entwicklung? War es wirklich hier halt Apple, die das Inhouse und dann halt an die Produktionsfirma herangetreten sind oder in Zusammenarbeit mit denen? Das ist halt, das würde mich jetzt nochmal interessieren, da muss ich mich nochmal ein bisschen mehr einlesen. Aber das fand ich auch schon sehr spannend, gerade weil man da ja auch immer sagt, oder gesprochen hat mit Apple kauft dann hier bei Samsung und hier und die in Supplier. Mhm. Und jetzt haben sie halt dieses Verfahren da am Start.
Naja, gut, die Grundpanels, die werden von Samsung und LG kommen, aber halt diese Weiterentwicklung mit dem Tandem oder Tandem OLED, das ist halt nach eigener Aussage eine Entwicklung von Apple. Und ich glaube, der Quinn Nelson, der hat sich da auch nochmal zu geäußert und ich habe den Artikel aber heute nicht komplett durchlesen können, da fehlte mir ein bisschen die Zeit zu. Aber ich glaube, der hat das auch nochmal bestätigt, dass dieses Tandem OLED eine Eigenentwicklung von Apple ist. Okay. Und die restlichen Komponenten, die Basis kommt dann halt von Samsung respektive von LG. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist ein Punkt mit kleinen Fußnoten oder mit kleinen Haken, sage ich jetzt mal. Da die Haken hat Apple noch in weiteren Bereichen vom iPad Pro eingebaut. Da kommen wir im späteren Verlauf der Sendung noch zu. Nanotexturglas kann man jetzt als Option auswählen. Allerdings nur, wenn man sich für die 1TB-Version entscheidet. Alle anderen, die müssen sich weiter blenden lassen. Und das ist auch ein Punkt, den ich nicht ganz nachvollziehe. Weil warum muss sich ein Nutzer mit 256 oder 512 Gigabyte SSD-Speicher blenden lassen und ein Nutzer, der 1TB verwendet, der darf sich Nanotexturglas dazu optionieren und auswählen? Das kann ich nicht ganz verstehen.
Wahrscheinlich, dass der Preis des 1TB-Upgrades dass die Nanotextur mit quersubventioniert.
Die Nanotextur muss ja trotzdem noch bezahlt werden. Ist ja nicht kostenlos. Ja,
aber die wäre noch teurer, wenn es.
Nein, glaube ich ja nicht. Glaube ich nicht. Es sei denn, diese Nanotextur-Glasbeschichtung unterscheidet sich dramatisch zu den Texturbeschichtungen vom Studio-Display oder vom Pro-Display XDR. Und ich hoffe, dass es sich unterscheidet, weil
haben Sie nicht gesagt, das ist auch ein neues Verfahren?
Das weiß ich nicht. Da habe ich dann entweder Kaffee gekocht oder ich habe gerade Kreide geholt.
Es kann auch sein, dass es im Nachhinein war. Oder dass ich das in irgendeinem Bericht gelesen hatte, weil die haben ja auch dann hier die Hands-on noch gehabt und die Einzelbriefings, dass ich es vielleicht da irgendwo gelesen habe.
Also ich hoffe, dass sich dieses Verfahren unterscheidet, weil wenn man sich ein Studio-Display mit dementsprechend Nanotexturglas aussucht, dann hat man ja auch sehr viele Hinweise darauf, dass man das Ding nicht mit einem Bildschirmreiniger reinigen soll. Man hat ja ein Reinigungstuch dabei, dass man bitteschön das Gerät nur mit dem speziellen Reinigungstuch reinigt. Und es scheint ja so, dass diese klassische Nanotextur-Glas-Veredelung relativ empfindlich ist. Und das würde natürlich auf so einem iPad nicht so gut kommen, wenn sie nicht sich unterscheidet zu der normalen Veredelung. Weil da fasst man ja nun permanent drauf. Also sehr oft, fast nur auf so ein iPad. Da bin ich gespannt, wenn die ersten Nutzer sich melden, och, meine Beschichtung ist weg.
Wegpoliert.
Weggeputzt. Na gut, sei es drum. Und jetzt kommen wir zum großen Elefanten im Raum.
Mit Ceranfeldreiniger ans Display ran, ja, genau.
Ja, okay. Ich ich muss jetzt gerade überlegen, was du meinst. Ja, aber es gibt ja auch einen Hardware-Zeranfeldreiniger. Stimmt. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade an Chemie gedacht, ja. Ja. Na gut.
So, aber ja, kommen wir doch mal zu dem Grund, ja, warum da jetzt ein M4 drin ist.
Ich weiß es nicht genau, warum da ein M4 drin ist.
Oh, doch, wegen dem Display.
Das war die offizielle Begründung von Apple.
Weil nur der M4 hat den Display-Treiber für das neue Ultra-Retina-XDR-Display.
Display-Engine, ja. Aber ich bin der Meinung, das hätte auch ein M3 geschafft. Man muss der ganzen Sache ja natürlich eine Begründung geben. Und man hätte das auch anders lösen können, indem man vielleicht einen extra Chip einbaut. Wenn man wollte, hätte man das auch eleganter lösen können. Und ich habe festgestellt, dass in einigen Kreisen diese M4-Diskussion natürlich ganz starke Verwunderung hervorgebracht hat. Und das Erste, was gekommen ist, ich habe mit einem Kunden gesprochen, der hat ein M1 MacBook Air. Und der hat mit dem Gedanken gespielt, da haben wir das beste Beispiel.
Da haben wir letzte Folge drüber gesprochen.
Genau, und das hat sich jetzt bewahrheitet.
Ich habe da auch noch eine Aussage dazu.
Das hat sich jetzt bewahrheitet. Und er wollte sich ein 13 Zoll M3 kaufen. Und jetzt hat er diese Keynote sich angeschaut. Gar nicht wegen dem iPad Pro. Es ging ihm eigentlich um das iPad Air, wegen 13 Zoll etc. pp. Und dann fing er auf einmal an, ja, die haben jetzt den M4 gezeigt, jetzt warte ich so lange. Jetzt warte ich, bis das M4-Modell oder der Chip ins MacBook Air reinkommt. Ja, habe ich gesagt, gut, man soll dann kaufen, wenn man das Gerät benötigt. Ja, ich brauche es ja jetzt nicht. Der M1 tut's ja auch noch. Da habe ich gesagt, gut, mach das, kein Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, so denken auch noch einige andere Konsumenten.
Ja, hier gerade bei mir auch wieder. Ich hatte ja drüber gesprochen. Meine Frau will sich ja oder braucht ja ein neues jetzt. Ich mal außen vor, aber ich hatte ja gesagt, meine Frau auch mit dem MacBook Air, ja, das jetzt wieder. Sie hatte den Kauf ein bisschen nach hinten gestellt wegen dem neuen Auto, ja, was sie jetzt gebraucht hat. Und jetzt habe ich sie nochmal drauf angesprochen, wie sieht es denn aus? Und sie so, ja, kam nicht gerade, hattest du nicht was gesagt von dem M4? Ja. Und ich so, wieso? Und sie so, ja, warum sollst du jetzt einen alten kaufen?
Ja. Naja, gut.
Okay. Nee, aber das sind so die Aussagen, die jetzt kommen. Und wir, wie gesagt, letzte Folge hatten wir drüber gesprochen, das Risiko stand einfach im Raum. Da ist halt Aufklärungsarbeit einfach gefragt, ja.
Das ist wirklich so, weil es schafft im Moment sehr viel Verwirrung. Ich meine, man muss bedenken, die Apple Vision Pro hat noch einen M2-Chip drin. Und die ist ja noch nicht
das ist
weltweit erhältlich. Da kommt ja auch noch dazu, ne?
Lass dieses Ding mal außen vor.
Ja, trotzdem.
Für die komplette restliche Palette, wie gesagt, ist das definitiv ein Thema.
Und jetzt könnte ich mich natürlich auch der Theorie anschließen, dass der Mac Mini den M3 überspringt. Weil das hat ja Mark Gurman auch gesagt, der Mac Mini wird gleich den M4 bekommen. Nach der iPad Pro Vorstellung schließe ich mich dieser These an.
Okay, gut. Jetzt ist der M4 da.
Jetzt ist die Katze
halt
aus dem Sack.
Jetzt ist halt, wie gesagt, nur wann kommt er dann?
Das ist halt. Wann kommt er in den Desktop-Bereich, meinst du? Also in die Macs, meinst du?
Nee, wann kommt er in die anderen Geräte?
Ja, in die restlichen
Geräte. Weil der Update-Zyklus oder die ist ja jetzt ein bisschen durcheinander. Ja, du
ein bisschen,
hast jetzt M4 zum ersten Mal im iPad Pro. Aber was bedeutet das halt für das komplette andere Line-up? Wann werden da welche Produkte den M4 bekommen? Weil wir hatten jetzt gerade die M3-Upgrades. Ja,
vor 6 Monaten.
In den MacBook Pros, in den MacBook Airs. Ja. Wird es dann jetzt wirklich dann zum Beispiel der Mini sein? Wird es der Ultra sein? Wird es der iMac sein?
Ich meine, es kommt ja noch.
Wann ist das MacBook Pro dann wieder dran?
Ja. Es kommt ja noch dazu, wir haben ja noch gar nicht die anderen Geschmacksrichtungen. Pro und Max haben wir ja noch gar nicht von den M4. Ja, kommt ja auch noch dazu. Logischerweise haben wir das Ganze ja noch gar nicht.
Bräuchte es da eigentlich auch wieder für den Mini und ja erst recht die Varianten für den Studio?
Und für die MacBook Pros sowieso.
Ja, okay, aber die sind, wie gesagt, haben den M3 ja erst gekriegt.
Naja. Es schafft mehr Verwirrung als Aufklärung, das Ganze. Und ich vertrete ja auch weiterhin die Theorie, jetzt erst recht vertrete ich die Theorie, dass Apple bei den iPad Pro Modellen auf einen 2-Jahres-Zyklus geht. Ist meine Meinung dazu. Weil jetzt nach dem M4, ne? Warum nicht? Gut, aber lass uns ein wenig über den Prozessor sprechen. Da hat sich Apple ja mehr oder weniger auch relativ bedeckt gehalten. Also auch mit den Vergleichen haben sie sich relativ bedeckt gehalten. Sie haben das Ding wenig mit dem M3 verglichen oder gar nicht mit dem M3 verglichen, nach meiner Meinung, eher mit dem M2 oder sind sogar noch weiter mit den iPad-Generationen zurückgegangen im Vergleichsbereich und haben sich da sehr, sehr bedeckt gehalten. Was das Ding nun wirklich kann, sie sind auf einen Punkt ganz spezifisch eingegangen, aber auf so richtig hat uns das jetzt keinen Aufschluss gegeben, nach meiner Meinung. Wir haben 4 Performance-Kerne, 6 Effizienzkerne. Vorher hatten wir 4 Effizienzkerne, also bei den M3. Und 10 GPU-Kerne. Wir haben eine Neural Engine mit 16. Mit 16 Kernen und 38 Teraflops. Vorher hatten wir 18 Teraflops. Und das bedeutet, wir haben 38 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Und das ist ein Punkt, wo sie natürlich stark drauf eingegangen, sind. Und das ist ihnen die Frage, wenn diese ganze KI-Geschichte auf der WWDC vorgestellt wird, also wenn diese KI-Katze aus dem Sack gelassen wird, wie stark ist diese KI-Geschichte auf diesen M4 fokussiert und wie weit sind dann die anderen SoCs umfangreich damit kompatibel? Das ist die Frage, die sich nach meiner Meinung stellt. Was kann der M3 noch, was kann der M2 noch oder was kann der M1 noch von dieser ganzen KI-Geschichte abbilden? Können die das alles? Können die das nur teilweise, etc.? Das ist die Frage, die sich bei mir im Moment stellt.
Die Frage ist halt, wollen sie die aktuelle Generation halt noch mitnehmen bei dieser AI-Geschichte oder wird es eine Sache sein, die den neuen Geräten, sprich dem nächsten iPhone, vorbehalten ist und jetzt dem neuen iPad Pro zum Beispiel? Weil die, wie gesagt, die nächsten iPhones werden ja auch auf der Technik basieren, werden mit ähnlichen Daten kommen, wahrscheinlich mit dieser oder sogar einer verbesserten Neural Engine noch, also zumindest mal die iPhone Pros. Da ist halt die Frage, inwieweit, also ich würde ja eher sagen, alle iPhones mit derselben AI-Technik, also müsste es, wenn halt die normalen iPhones jetzt dann die aktuellen Pro-Chips kriegen sollten, müsste es ja auf den aktuellen Pros ja auch laufen. Von daher, Fragezeichen. Oder wollen sie wirklich einen Hardcut machen und sagen, nur die Pro-Modelle, weil die, wie gesagt, dann auch diese Chips kriegen und die Features dann als Alleinstellungsmerkmale für die Pros. Und dann im Jahr drauf, also nächstes Jahr, dann erst runtertropfen. Gute Frage, ja. Wie viel wollen sie halt auf einmal halt, oder wie viel Nutzer wollen sie halt auf einmal mit in dieses Boot holen, ja?
Ja, es geht ja nicht nur um die iPadOS und iOS-Geschichten, es geht natürlich auch um die macOS-Geschichten, wie weit das dann dort auch noch abwärtskompatibel sein wird, diese ganze AI- und KI-Geschichte. Ja, das ist die Frage. Wie weit geht man runter? Geht man bis zum M1 runter?
Wenn du bis zur WWDC oder bis zum Release von den nächsten US-Versionen endet oder dann ja im September auch die MacBook Pro zum Beispiel auf den M4 abgedatet hast, stellt sich die Frage ja nicht unbedingt mehr. Dann hättest du ja aktuelle MacBook Pro Hardware oder eventuell sogar MacBook Air Hardware, die auf dieser Technik läuft. Dann müssen die Leute eben neu kaufen, wenn sie es denn unbedingt haben wollen.
Dann, wenn dann wirklich die komplette Produktpalette abgedatet ist, ja, aber das sieht da aber nicht danach aus.
Du musst ja noch nicht mal die komplette machen. Das reicht ja wirklich, wenn du die Pros durchziehst.
Ja, aber Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie natürlich auch diesen ganzen KI-Kram, diesen ganzen AI-Kram nur den Pro-Modellen geben wollen, weil sie wollen ja auch die komplette Nutzerschaft erreichen. Also ich glaube schon, ich könnte mir halt vorstellen, dass das irgendwie abgestaffelt oder abgestuft ist, dass man halt den vollen Umfang nur mit dem M4 hat und dass man dann halt das Ganze abgespeckt auch mit anderen SoCs hat. Das macht ja Apple derzeit so auch. Du hast zum Beispiel, wenn du noch mit dem alten Intel-Kram unterwegs bist, kannst du nicht das alles abbilden, was du mit einem Apple-SoC abbilden kannst. Und so könnte ich mir das auch in abgestufter Form vorstellen mit dieser AI-Geschichte. Dass halt nicht alles möglich ist, nur ein Teil möglich ist. Das ist meine Theorie dazu. Weil das hat uns Apple ja schon vorgelebt mit anderen Techniken, wie ich es eben schon angeführt habe. Mhm. Naja, gut. Ich glaube, so das ganz große Picture, das Big Picture werden wir auf der WWDC sehen und dann wird das iPad auch hoffentlich mehr Antworten geben, als im Moment Fragen aufkommen. Das ist meine Meinung, weil im Moment ist das wieder der klassische Move, sie schmeißen ein wahnsinnig potentes, progressives iPad auf den Markt und du hast ein defizitäres Betriebssystem. Ist meine Meinung.
Und was garantiert nicht gelöst werden kann, dieses Problem auf der WWDC?
Ja, mit iPadOS erwarte ich ja wie jedes Jahr
Updates, aber kein nichts wirklich Weltbewegendes, ja.
Naja, aber du hast wahnsinnig potente Hardware und das Betriebssystem nutzt das alles nicht aus. Und ich hoffe nicht, dass sie diese Philosophie weiterverfolgen. Dass da jetzt was kommt, wo man auch sagen kann, okay, das nutzt das Ganze aus.
Ja, wir haben das Problem gelöst, ja, und Touch funktioniert jetzt auf macOS 10. Mhm. Hier, Freunde, können wir jetzt Dual Boot machen.
Ja, möglich. Schön wär's.
mein Gott, da würde wahrscheinlich eher die Hölle zufrieren, ja. Wobei, sagt niemals nie, ja. Ich sag ja auch immer, ja, sie haben immer gesagt, sie machen kein iPod-Video, ja, und dann hatten wir ihn doch. Mhm. Von daher, ja, es hieß immer, nee, das Gerät wird's nicht geben, ja, und unsere Vision sieht so und so aus. Ja, wahrscheinlich kommt's doch irgendwann, ja. Die Frage ist halt, wann.
Das ist korrekt. So, vollständigkeitshalber, lass uns noch über die Speicherbandbreite sprechen. Die ist von 102 auf 120 Gigabyte die Sekunde angestiegen. Und Speicherbandbreite ist ja immer, ist nach meiner Meinung auch ein maßgeblicher Geschwindigkeitsindikator. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten zur nächsten kleinen Fußnote. Die Pro-Modelle mit 256 und 512 Gigabyte bekommen nur 3 Performance-Kerne und nicht 4 Performance-Kerne. Und auch nur 8 Gigabyte RAM. Die anderen Geräte, also mit ab 1 Terabyte, bekommen dann dementsprechend 4 Performance-Kerne und 16 Gigabyte RAM. Da sind wir wieder bei dem 8 Gigabyte-Problem. Das nimmt Apple auch mit in die iPad-Geschichte mit hinein. Gut, darüber kann man jetzt diskutieren, ob diejenigen, die sich nur für 512 Gigabyte respektive 256 Gigabyte entscheiden, ob diejenigen auch wirklich so viel Leistung benötigen. Da ist man natürlich wieder in der Pro-Klasse. In der Pro-Klasse schafft man sich noch eine zweite Klasse. Finde ich jetzt nicht so schön, aber okay. Da heißt es Augen auf beim iPad-Kauf. So, und der zweite Punkt ist, was mich sehr beeindruckt hat, der M4 kann mit nur der Hälfte der Energie dieselbe Leistung bringen wie der M2-Chip. Und das hat mich dann ein wenig versöhnlich gestimmt bezüglich der Akkukapazität. Also, was heißt Kapazität? Bezüglich der Dünne von dem Gerät. Also, sie schaffen wesentlich bessere Energieeffizienz. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Akku die gleichen Werte hat. Theoretisch haben sie ja das die gleichen Werte angegeben. Vielleicht schafft er auch noch ein wenig mehr.
Also Apple ist ja immer wahrscheinlich nicht schlechter auf jeden Fall.
Nicht schlechter. Gut. Das ist das, was wir zum M4 derzeit wissen. Die Kamera ist natürlich auch im Landscape-Modus. Es gibt nur noch eine eSIM, keine physische SIM mehr. Wundert mich nicht, weil wo sollte da noch ein Slot rein? Wo sollte da noch so eine...
wo ein Wille ist.
Ja, aber es ist doch so dünn.
Ist auch Platz für eine SSD.
eSIM meinst du?
Nee, SSD.
SSD, ja.
Das war jetzt der Witz an der Sache.
Ach so, gut, dass du dazu gesagt hast, habe ich jetzt nicht mitbekommen, okay. Und der nächste Punkt ist, wir haben keine Ultraweitwinkelkamera mehr. Okay. Und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es aufgrund vom Platz halt ein wenig mangelt, da noch eine Ultraweit-Optik reinzubekommen. Tja. Und wir haben kein Netzteil mehr im Lieferumfang, zumindest in Europa nicht. Bedeutet, dass man sich da nach einem eigenen Netzteil umsehen muss. Und da sehe ich das ein wenig anders als bei den ganzen iPhone-Geräten, weil die iPhones, die kann man ja auch mit relativ wenig Leistung vernünftig aufladen. Bei den iPads, die brauchen natürlich ein bisschen mehr Saft. Und wenn ich mir die aktuelle Preisgestaltung anschaue, da hätte dem Ganzen ein Netzteil doch gut zu Gesicht gestanden.
Da hätte es den iPads gut zu Gesicht gestanden, wenn du nicht diese Fragmentierung hättest mit den unterschiedlichen Speichergrößen und den Kernen, die du drin hast. Und auch mit dem RAM, den sie verbauen, weil da tut sich Apple selbst groß keinen Gefallen,
ja,
weil sie sich da auch einschränken mit den zukünftigen Funktionen und technischen Voraussetzungen für iPadOS, ja, weil du musst ja immer gegen die kleinsten gemeinsamen Nenner arbeiten.
Mhm.
Und das ist halt die 8 GB beziehungsweise halt die 3 Kerne dann, ja, wenn du neue Features entwickelst für iPadOS und wenn du mal guckst, wie lange die Geräte unterstützt werden. Also da macht man sich das Leben selbst schwer und auch Entwicklern, die halt wirklich auf die Leistung des Geräts setzen wollen und da mit professionellen Anwendungen unterwegs sind, müssen halt davon ausgehen, dass es Nutzer gibt da draußen, die mit der kleinen Konfiguration arbeiten und die nur 8 GB RAM haben und dann daraufhin optimieren müssen. Und das sind so Sachen, die ich nicht verstehe, gerade bei Geräten für so viel Geld.
Ja, also bei den Kernen kann ich es verstehen, dass sie es so machen, weil
das ist nur, du willst möglichst viele von deinen schlecht produzierten Chips.
Genau, deswegen kann ich es wirtschaftlich verstehen.
Ja, aber komm, bei einem Gerät für so viel Geld, dann steck doch die Dinge in andere Geräte.
Ja, das ist richtig. Meinetwegen in die iPad Air Geräte rein. Das hätte man auch so lösen können.
Genau.
Ne? Weil die iPad Air sind halt
die haben ja keine M4s, oder?
M2.
Ja, die haben, wie gesagt, die sind ja noch für ganz alten Prozessorgenerationen unterwegs. Wobei ich da auch nicht verstehe, warum sind die dann noch so teuer in Europa? Das sind M2s, das ist noch nicht mal ein M3. Ja, sorry, aber da wären auch noch mal mindestens ein Fuffi weniger, besser ein Hunderter weniger wäre da drin gewesen. Macht die Marge schlechter und die Verkaufszahlen sind zurückgegangen und die Umsätze und bla bla bla. Aber für ein iPad Air so viel Geld, sorry. Ja.
Naja, 6,99 Startpreis, 11 Zoll geht eigentlich, finde ich.
Ja, vor allem, du musst dich ja auch nochmal abgrenzen gegen das normale iPad. Ja, klar, aber trotzdem.
Es ist ein M2-Chip, ne? Der hat schon ordentlich Dampf im Kessel, das muss man dazu sagen.
Ja, aber wir sind mittlerweile beim M4, sorry.
Ja, aber das
da bist du ja. Klar, das ist ein iPad Pro, aber selbst da hättest du können auf eine M3 gehen, ja. Aber M2 noch verkaufen in den neuen Geräten, sorry, für das Geld.
Ja, der Abstand soll jetzt halt groß genug sein, denke ich mal, zum iPad Pro. Ne? Obwohl.
Auch da machen sie sich in Bezug auf iPadOS nicht einfacher.
Nein.
Du musst gegen den M2 programmieren, ja.
Naja gut, du hast ja trotzdem auch Abstufungen nochmal innerhalb der Stage Manager zum Beispiel, läuft ja nur auf den M-Chips, der läuft ja gar nicht auf den alten A-Chips, wie zum Beispiel auf dem iPad Mini zum Beispiel läuft der Stage Manager gar nicht, da hat man ja auch Feature-Unterschiede. Ja, okay, aber
welche Features sind denn iPad Pro exklusiv?
Stage Manager fällt mir da zum Beispiel ein.
Der läuft doch im M2, oder?
M exklusiv. Das ist der Stage Manager. Natürlich läuft er auf dem M2. iPad Pro Features fallen mir jetzt softwaretechnisch nicht ein. Nein. Mhm. Da hast du recht. Na gut, Da gebe ich dir recht. Bei dieser Preisgestaltung hätte man auf jeden Fall durchgehend gleiche Performance
anbieten können. Genau. Das auf jeden Fall. Vor allem, wie gesagt,
Da habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Preisen
kommen wir ja noch.
Man schafft innerhalb der Pro-Geräte nochmal eine Zweiklassengesellschaft. Das ist nicht so schön. Es ist auch nicht so hundertprozentig transparent. Natürlich im Bestellprozess kannst du das natürlich alles auswählen. Aber es ist, wie soll ich sagen? Diese Simplizität, die Apple bisher immer hatte oder wie es die Steve Jobs angedacht hatte, die fällt immer weiter weg. Das sieht man nicht nur bei den iPads, das sieht man auch in ganz vielen anderen Bereichen. Es wird wieder sehr, sehr komplex. Kommen wir zu den, allein wenn wir nachher noch über die Pencils sprechen, da ist es ja noch schlimmer. Da haben wir das Gleiche auch noch. Dabei hatte ich gedacht, Apple nutzt jetzt die Chance, um den Pencil-Markt aufzuräumen. Nein, der Pencil-Markt ist genau noch so undurchsichtig wie vorher auch. Im Gegenteil. Also simpel ist im Produktportfolio bei Apple schon lange nichts mehr. Gut. Aber. Also. Vielleicht sind wir auch nur zu alt, weil wir die ganzen alten Zeiten alle noch miterlebt haben. Keine Ahnung. Interessant ist jetzt auch noch, dass der Apfel auf der Rückseite unterseitig, also im Gerät, eine Kupfer-Heatpipe verbaut hat. Also der Apfel soll wohl das zentrale Wärmeableitsystem sein. Okay. Und die haben auch noch so ein paar andere Dinge eingebaut, die besser die Wärme abtransportieren etc. Ich habe mir das halt nur mit dem Apfel gemerkt. Alles andere ist jetzt auch vergessen bei mir. 9to5Mac hat noch berichtet, dass die neuen iPads ohne Apple-Sticker kommen. Liegt daran, weil Apple möchte natürlich die Umweltziele erreichen und die Apple-Sticker bestehen natürlich aus Kunststoff. Die Trägerfolie ist aus Kunststoff. Und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass die Umweltziele erreicht werden. Allerdings gibt es wohl noch einige Kontingente an Stickern, die dann in den Apple Stores hinterlegt werden. Und wenn Kunden sich beschweren, dass sie keinen Sticker bekommen haben, dann können sie das anmerken und sie bekommen dann nach Nachweis, dass sie sich ein Gerät gekauft haben, natürlich dann auch einen Sticker. Okay. Schade eigentlich, wenn das jetzt komplett wegfällt. Und ich könnte mir vorstellen, das wird dann auch bei den iPhones wegfallen. Das wird dann in Zukunft bei allen Geräten wegfallen. Das war ja schon so ikonisch, diese ganze Sticker-Geschichte. Tja, ich bin so alt, ich habe noch Regenbogen-Sticker. Aber preislich gesehen gibt es jetzt auch gute Nachrichten. Apple macht das iPad der 10. Generation wesentlich günstiger. Nämlich um sage und schreibe 150 €. Und heute habe ich gesehen, bei Amazon ist es nicht nur 150 € günstiger, sondern nochmal 30 €. Da liegen wir nämlich bei 399 € bei Amazon. Bei Apple kostet es 429 anstatt 579 in der Startkonfiguration. Bedeutet 64 GB Wi-Fi only. Und wenn man sich anschaut, dass ein Apple Magic Keyboard 399 € kostet und man bekommt bei Amazon derzeit ein iPad der 10. Generation, dann fragt man sich schon, wo ist die Kirche nicht mehr im Dorf geblieben? Und das iPad der 9. Generation fliegt jetzt bei Apple komplett raus, bedeutet Lightning ist Geschichte. Und der Touch-Button oder der Home-Button ist jetzt somit auch Geschichte. Ja, zumindest da haben sie etwas aufgeräumt. Also ich finde jetzt die Preisgestaltung beim iPad der 10. Generation recht attraktiv. Das ist so ganz okay, würde ich sagen. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Das Magic Keyboard. Der erste Punkt, der mich ganz traurig gestimmt hat, es ist nur mit dem iPad Pro M4 kompatibel. Bedeutet, das ist ein Produkt, was man wirklich nur für diese Geräte einsetzen kann, 11 Zoll oder 13 Zoll. Abwärtskompatibilität haben wir dort nicht. Schade eigentlich, weil das war ein Gerät, was ich mir wahrscheinlich gekauft hätte für mein altes M2-Gerät. Es hat jetzt, das Magic Keyboard hat jetzt Funktionstasten oder eine Funktionstastenreihe auf der Oberseite, wie auch die klassischen MacBook Pro Tastaturen oder auch wie die normalen Tastaturen von Apple, wo man zum Beispiel die Lautstärke und die Helligkeit etc. einstellen kann. Auch eine Escape-Taste ist jetzt drauf, hatten wir vorher auch nicht. Wir haben jetzt ein größeres Trackpad, was jetzt auch mit einem haptischen Feedback ausgestattet ist, also eine Taptic Engine. Soll jetzt angeblich das gleiche Arbeitsgefühl darstellen wie auf einem MacBook laut Apple. Das müsste man dann wirklich nochmal überprüfen. Es ist nicht komplett aus Aluminium, wie es viele YouTuber und sonstige eingeladenen Gäste berichtet haben. Es ist nur teilweise aus Aluminium, also die Handballenauflage ist aus Aluminium, die Scharniere etc. Die Unterseite ist weiterhin noch gummiert. Preislich gesehen 11 Zoll 349 Euro, 13 Zoll 399 Euro. Da sind wir wieder. Wieso nicht gleich ein iPad der 10. Generation unten drunter packen als Tastatur? Okay. Das Ding gibt es in 30 Ländern, also es gibt 30 Tastaturlayouts. Tja. In Schwarz und in Silber, also Tastenlayout oder die Farbgebung der Tasten jeweils in Schwarz oder in Silber. Das dazu. So. Kommen wir zum Pencil Pro. Das ist auch so ein Last-Minute-Gerücht, was so einen Tag vorher, also die Namensgebung nochmal durchgestochen worden ist. Und das ist ein Produkt, was mich vom Feature-Set positiv überrascht hat. Allerdings nicht von der Kompatibilität. Auch nur mit dem iPad Air M2 kompatibel und mit dem iPad Pro mit M4 kompatibel. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man doch zumindest noch auf die iPad Pro M2 oder vielleicht sogar M1 Geräte eine Kompatibilität herstellt. Weil, warum nicht? Weil das iPad Air M2, was unterscheidet das zu einem iPad Pro M2? Da hätte man doch die Kompatibilität auch herstellen können. Weil das Ding hätte ich mir jetzt wirklich gekauft. Weil, na gut, wir haben verbaut einen Drucksensor, eine Rotationserkennung, also einen Gyrosensor. Lecker, Gyros. Also einen Gyrosensor. Das ermöglicht die Steuerung von Werkzeugen und von Pinseln, also die direkte Ansteuerung der jeweiligen Elemente oder der jeweiligen Werkzeuge. Wir haben verbaut eine Taptic Engine, also einen Vibrationsmotor, wo man dann ein Feedback bekommt, zum Beispiel, wenn man sich durch die Werkzeugpalette klickt, dass man halt ein Feedback bekommt, ich bin jetzt beim nächsten Auswahlpunkt etc. Das sah auch alles sehr, sehr schön aus. Man hat quasi so eine Art Kontextklick und dieser Kontextklick wird halt auf dem Bildschirm dargestellt und man kann halt dann sich da durchbewegen. Das sah sehr innovativ, nicht nur innovativ, sondern intuitiv aus von der Bedienung. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so richtig kreativ ist und wenn man da auch mit den ganzen Software-Tools umgehen kann, dass das ein wirklich geniales Werkzeug ist. Also man hat ja gesehen, Procreate, da gab es ja eine kleine Demo. Und ich finde das immer beneidenswert, wenn man so talentiert ist und so künstlerisch begabt ist. War schon sehr eindrücklich. Wir haben die Wo-Ist-Funktion an Bord und das Ganze ist nach meiner Meinung erstaunlich günstig. 149 Euro, wir haben keine Preiserhöhung, wir haben den gleichen Preis wie beim Apple Pencil der zweiten Generation und für das, was es bietet und für das, was an Bord ist, ist das doch ein angemessener Preis, finde ich. Nicht?
Der Preis ist okay, ja.
Ja, ich meine, wenn man sich die restliche Preisgestaltung anschaut, ist das wirklich erfrischend günstig.
Das ist ein Schnapper, ja.
Tja, das war die Hardware an sich, die wir gesehen haben. Wie fandest du so im Roundabout, wir kommen noch ganz kurz zur Software, aber so Roundabout, so die Hardware abschließend?
Gerade das iPad Pro, das 13er zusammen mit dem Keyboard, sehr, sehr nice. Preisgestaltung jenseits von allem Guten, ja. Mhm. Gerade wenn du dir wirklich das Ding ausmaxst ohne Ende.
Ja.
Oder was heißt ohne Ende, aber wenn du hier mal guckst, was so die Top-Version kostet, Keyboard dazu, Stifte zu, dann legst du da was auf den Tisch. Ja, da würde ich mir eher das MacBook Pro Pendant dazu kaufen.
Absolut.
Definitiv, ja. Da kriegst du auch schon sehr viel fürs Geld. Mhm. Wer da Spaß dran hat, beziehungsweise wirklich den Einsatzzweck dafür hat, in Bezug auf Anwendung und dann halt auch Stift etc., klar, alleine schon wegen der Touch-Sache, beziehungsweise wegen der Stiftnutzung und den Apps dazu, hast du da auf jeden Fall auch gerade zum Pro, wo du dann vielleicht nochmal ein Tablet extra dazu rechnen musst, also ein Grafiktablet extra dazu rechnen musst, auf jeden Fall auch nochmal ein Vorteil, der für mich halt nicht in Frage kommt. Mhm. Ganz einfach, weil ja. Ich bin kein oder niemand, der halt da einen Einsatzzweck dafür hätte, der diesen Preis einfach rechtfertigt. Mhm. Ändern kann ich es nicht. Nee. Das ist ein nices Ding. Mhm. Wäre ich bereit, für diese Combo so viel Geld zu bezahlen, wenn ich macOS 10 drauflaufen lassen könnte? Mhm. Das wäre nochmal eine sehr, sehr starke Überlegung dann wert, auch gerade im Vergleich zu einem 16-Zoll MacBook Pro, weil ich da ein Tablet hätte, was leistungstechnisch nicht weit davon entfernt wäre zu einem gekühlten MacBook Pro. Mhm. Klar, du hast da von den Ausbaustufen auch gerade in Bezug auf Prozessoren und RAM, hast du nochmal mehr Möglichkeiten beim MacBook Pro. Aber alleine der Formfaktor.
Alleine das Display, das OLED-Display.
Das kommt noch dazu, aber alleine, wie gesagt, der Formfaktor, das Gewicht, die passive Kühlung, die du drin hast, die Power, die du drin hast, das in Kombination, wie gesagt, dann mit macOS, da könnte ich mir für den Preis durchaus überlegen, dann doch dazu zu greifen, aber definitiv nicht mit iPadOS.
Zumindest nicht
da bin ich so, einfach
wie es im Moment, wie es sich im Moment darstellt, das iPadOS. Ne? Ich meine, es könnte ja genauso eine Überraschung geben auf der WWDC, wie wir sie beim Prozessor erlebt haben. Das muss aber man dann so, halt sehen. So wie ich jetzt
reingefallen bin mit meiner Aussage zum M4 im iPad Pro, okay, ja, dann würde ich das jetzt vielleicht nicht ausschließen wollen. Aber ich meine, auch da, die Chancen sind so gering.
Die sind gering, ja, aber man hofft ja immer wieder, dass man da großartig, ich will jetzt nicht sagen, dass sie komplett aufschließen zum macOS, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber dass man da doch mehr in die Probe
geht. Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte ja wirklich so die Hoffnung noch, gerade wo sie das Keyboard dann auch vorgestellt haben und ja auch dann so, und das ist so, und die Haptik und hier und her und mit der Menüleiste, mit der Funktionstastenleiste etc. Und es wird halt dem MacBook immer, oder auch dem Pro dann immer ähnlicher. Und hier das Touchpad und Haptic Feedback und bla bla bla. Mhm. Da hatte ich ja wirklich so den Eindruck, klar, die Hardware wird, oder auch, wie gesagt, von der Leistungsfähigkeit wollen sie halt auch von dem Keyboard her mehr in die Richtung wie das MacBook oder das MacBook Pro gehen. Vielleicht werden wir doch irgendwann halt noch mal sehen, dass wir da drauf macOS laufen haben. Mhm. Das wäre halt so die Hoffnung gewesen von mir in Bezug auf, wie gesagt, alleine schon mit dem Keyboard und was sie da so angesprochen haben. Aber ich denke, so weit sind wir noch nicht.
Nein, ich könnte mir halt vorstellen, dass es der lange Plan von Apple ist, dass das irgendwann mal zusammenfließen wird, aber kurzfristig glaube ich nicht, nein.
Ja, wobei, wie lange haben wir jetzt das iPad schon? Wir sind jetzt, denke ich mal, von kurzfristig weg und sind schon im mittelfristig.
Ja.
Von daher.
Also, rational gesehen sehe ich für ein iPad Pro in dieser Preisklasse keine Kaufempfehlung, weil du kannst wirklich nicht das damit machen, was du mit einem MacBook Pro machen kannst. Und das ist das Problem. Es gibt
Einsatzzwecke dafür, definitiv. Gar keine Frage.
Ja.
Es gibt Leute, die sind damit sehr, sehr zufrieden und glücklich. Ich kann es mir für Entschuldigung, für mich halt nicht vorstellen und wäre nicht bereit, so viel Geld dafür halt auszugeben unter den Bedingungen, wie wir es heute haben mit iPadOS. Ganz einfach.
Ja.
Tolle also, Hardware, aber...
Wenn du natürlich jetzt im extrem kreativen Bereich bist und mit Procreate arbeitest, ja, aber dann brauche ich auch kein Pro-Gerät, dann reicht eigentlich auch ein iPad Air mit M2-Chip, weil da läuft ja der neue Pencil auch mit. Also wenn ich jetzt wirklich so eine fokussierte, eine fokussierte Procreate-Anwendung habe und das und wirklich damit künstlerisch unterwegs bin, brauche ich nach meiner Meinung auch kein iPad Pro. Ne? Das
ja, wobei die Hardware ist schon nicer.
Ja, es ist ein Hardware-Porn. Das ganze Gerät ist ein absoluter Hardware-Porn. Nicht, das stelle ich auch nicht in Frage. Bloß die Software ist halt kein Hochglanz-Porn, das ist ein Amateur-Porn. Wo wir jetzt beim gleichen Sprachduktus bleiben. Ja. Aber gut. Wir werden sehen, was die WWDC bringt und ich drücke beide Daumen, dass wir da großartige iPad OS 18 Überraschungen sehen werden. Und ich hoffe nicht nur, dass es der Taschenrechner ist, der ja jetzt endlich auf iPad OS kommen soll, sondern dass es auch ein paar mehr Dinge sein werden.
Windows 11.
Und Bill Gates kommt wieder auf die Leinwand zurück. Ja, Prost Mahlzeit.
Stell dir mal vor, ja, du könntest auf deinem iPad Pro Windows 11.
Wow. Ich glaube, dann würde ich mein M2 verkaufen und würde mir ein M4 kaufen.
Ja, genau, und mit Windows dann, ja, ja. Genau.
Ja, also Dualboot natürlich. Weil fürs M2 iPad Pro bekommt man noch ein bisschen was. Das ist preislich ganz okay, was man noch bekommt. Dann könnte man sich dann die Einschaffung schön rechnen. Ja, aber okay. Sowas wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich übernehme deine Aussage, wenn Windows 11 auf das iPad Pro kommt, dann esse ich ein Stück Sahnetorte. Weil das die Gefahr ist nicht so groß, als wenn ich jetzt einen Besen esse. Also ist doch magenschonender.
Ja, auf jeden Fall. Und schmeckt wesentlich besser.
Kommt dann auf die Sahnetorte an, sagen wir es mal so.
Ach, ich denke, jede Sahne, solange sie nicht verdorben ist, ist, denke ich mal, jede Sahnetorte besser als ein Besen.
Ich zitiere die allseits geschätzte Band Die Prinzen. Verdorbene Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Okay. Gut, kommen wir zum Schluss noch zu den Pro-Apps. Final Cut Pro, da gab es ein paar kleine Funktionsvorstellungen. Die jetzt mir in Erinnerung geblieben sind, sind zum Beispiel die Multicam-Funktion. Das bedeutet, dass man maximal 4 Cams in Form von iPhones mit dem iPad Wireless verbinden kann. Dazu gibt es dann eine Companion-App, die nennt sich Final Cut Cam. Und man baut dann eine WLAN-Verbindung auf. Und das Schöne ist, man muss nicht die gleiche Apple-ID besitzen. Das heißt, das können auch gesammelte Geräte sein sozusagen. Man muss halt nur die App installiert haben, dass man dann eine Verbindung aufbauen kann mit dem jeweiligen iPad. Ja, man hat dann quasi so ein Multicam-Studio. Interessant, ob sie das wirklich etablieren wird oder ob das wirklich zum Einsatz kommen wird bei Pro-Anwendern, ist nochmal eine ganz andere Sache. Da fehlt mir auch der Einblick in die Videoproduktion.
Wird kommen, definitiv. Gerade auch im Live-Podcasting oder Studio-Podcasting. Wenn du mal guckst, du hast ein Multicam-Setup für cheap und zwar für wirklich günstig. Gerade wenn, wie gesagt, wie wir beide haben unsere eigenen iPhones, du kommst irgendwo hin, dein iPhone kann über die App ganz einfach eingebunden werden. Ja. Du kannst entweder für dich selbst das hier auch nochmal aufnehmen oder die wird vor Ort für einen Multicam-Betrieb dann einfach in das Setup eingebunden. Das ist eine Killer-Funktion, die garantiert ihren Einsatz finden wird in dem Bereich. Und wenn du mal guckst, wie leistungsfähig heute ein oder wie gut Video von einem iPhone mittlerweile ist wie oft das ja auch im professionellen Umfeld eingesetzt wird. Und zählen wir mal zum professionellen Umfeld auch ernste YouTube-Kanäle dazu, die zumindest mal für B-Roll nicht nur, aber auch gerade da ihre iPhones einsetzen, die sie sowieso schon haben, ist das eine Funktion, die, ja, die ist richtig Geld wert, ja. Und die kann Geld sparen ohne, also nicht ohne Ende, aber die kann Geld sparen.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und dazu kommt natürlich noch, du hast, kannst das Zeug einfach transportieren. Brauchst halt ein iPad und die iPhones, brauchst halt kein großes Zubehörarsenal und du bist relativ
portabel. Kannst du aber.
Kann man.
Das ist ja der, und das ist ja der Hammer, wenn du mal guckst, was du heute gerade in diesem ganzen Rig Zubehörmarkt hast für die iPhone Pro Modelle, wo du dann Zusatzlinsen, wo du Beleuchtung, wo du Mikrofonhalterungen an dein Telefon anbringen kannst. Die Halter kommen jetzt gerade auch mit der Funktion mit Schreiben auf die externe SSD.
Ja.
Wo es jetzt mittlerweile Hardwarelösungen gibt, ja, im professionellen Umfeld, um die iPhones da auch entsprechend nutzen zu können, auszustatten. Klar, das hat mit dem iPhone im traditionellen Sinne nichts mehr zu tun.
Nö.
Aber wo dein Kameramodul, wo dein Kamerabuddy, ja, wie du früher ja hattest, ja, und hast dann alles drumherum gebaut, jetzt mittlerweile ein iPhone sein kann, was preislich, klar, ein iPhone Pro ist nicht günstig, aber auch gerade da im Vergleich wieder, was du früher hattest, gerade auch bei diesem ganzen modularen System, du nicht weniger bezahlt hast, ganz im Gegenteil. Ja.
Das ist richtig, ja.
Und das ist natürlich, ja, Hammer. Gerade wenn du sagst, ich habe eh schon ein iPhone, mit dem ich, keine Ahnung, oder was mein Smartphone ist, ich kann dann das ganze andere noch mit dazu machen. Ja. Das ist schon
nice. Du hast gerade gesagt, aufnehmen auf einer externen SSD, das geht natürlich weiterhin, aber man kann jetzt auch direkt schneiden auf einer externen SSD. Das ist natürlich auch sehr, sehr vorteilhaft, weil auch gerade die Kunden, die vielleicht nicht die 1-Terabyte-Version oder sogar die 2-Terabyte-Version gekauft haben, die haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit, mit großem Bildmaterial umgehen zu können. Und selbst wenn einer die 2-Terabyte-Variante hat, das ist auch irgendwann mal am Ende und wenn du mit so großen Dateien hantierst oder mit so großen Auflösungen hantierst, 4K etc., da sammelt sich schnell was an. Und das ist natürlich auch ein großer Fortschritt, dass man jetzt zum Beispiel eine Thunderbolt 4 SSD anschließt. Da gibt es ja schöne Modelle und dass man da direkt drauf schneiden kann. Ja, Final Cut, Logic Pro, da habe ich gar nicht mitgeschnitten im wahrsten Sinn des Wortes, was da alles neu ist. Da sollen so ein paar KI-Features reingekommen sein. Ich habe allerdings keinen blassen Schimmer, was Sie da gesagt haben. Irgendwie habe ich das übersprungen, muss ich zugeben. Irgendwas mit Spurentrennung und Aufbearbeitung und tralala, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gut. Das war das Apple-Event in Kürze zusammengefasst. Finde ich, war sehr kompakt.
Ja, man muss ja jetzt nicht irgendwie da auf jeden einzelnen Satz da irgendwie 10 Minuten drauf eingehen. Außerdem, unsere Hörer haben es wahrscheinlich eh schon gesehen.
Davon ist auszugehen. Ja,
von daher so ein bisschen halt Feedback oder ein paar Gedanken von uns noch dazu. Das ist ja soweit in Ordnung. Aber weil du gerade KI-Funktionen angesprochen hast, hast du das mitgekriegt mit Adobe? Und die KI-Funktionen, die sie ja in ihre Produkte alle reinbringen, wo auch einige Pros aufgeschrien haben und da dagegen sind, beziehungsweise das sehr stark angeprangert haben. Ähnlich wie der Backlash war mit dem Werbespot von Apple, wo sie auch gesagt haben, Adobe macht sich seinen Markt kaputt, indem sie da die ganzen AI-Funktionen halt in ihre Software reinstecken. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Gerade die ganzen KI-Funktionen machen es ja gerade den Anwendern, die bis jetzt einen großen Bogen um die Produkte gemacht haben oder sich einfach auch die Produkte nicht zugetraut haben, einfacher da jetzt einzusteigen. Ich denke mal, die paar Pros, die aus Trotz jetzt die Software nicht kaufen oder nicht mehr abonnieren wollen, werden auf jeden Fall durch andere, die halt jetzt wahrscheinlich einen Nutzen in der Software sehen, wahrscheinlich gut ersetzt werden können. Vor allem sehe ich da durchaus eine Chance, dass Adobe sogar noch mehr Leute mit ins Boot holen kann, die vorher gar nichts mit damit am Hut hatten. Gerade in diesem Ja, lassen wir mal den ganzen Pro und Semi-Pro einfach weg, die gerade bis jetzt vielleicht mal mit den eingebauten Funktionen, ja, von Foto, ja, oder von ihrer iOS-App rumgespielt haben. Und gerade da wird ja, oder kommt ja auch der Druck auf Adobe einfach zu, dass Samsung, Google, Apple immer mehr Funktionen in ihre Foto-App stecken in
Ja.
Bezug auf Bearbeiten. Gerade auch jetzt, wir haben es gesehen bei Samsung, bei Google mit den ganzen AI-Funktionen. Wir gehen davon aus, dass auf der WWDC Apple auch in dem Fotobereich sehr viel zeigen wird, was halt mit dem Thema AI zu tun hat. Dass eher da wahrscheinlich sogar Druck auf Adobe einfach da ist, auch was zu machen, um ihren Kunden oder potenziellen Kunden auch diese Tools zur Verfügung zu stellen, ja, damit da Geschäft auch gehalten oder neu generiert werden kann. Weil ansonsten, weil wenn du alles auf deinem Smartphone machen kannst, für was brauchst du Adobe noch? Und wie gesagt, das wird durch die ganzen AI-Tools, die kommen, die es einfach wesentlich oder die es wesentlich einfacher machen, solche Bearbeitung auch dann noch mit vom Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellten, also in Anführungszeichen kostenlos zur Verfügung gestellten Software zu erledigen und nicht noch für eine Third-Party-App zu zahlen oder für einen Service ein Abo abzuschließen. Da muss Adobe einfach entsprechend reagieren. Da führt gar kein Weg
Ja,
dran vorbei.
ich glaube, da haben einige professionelle
Einige sogenannte Professionelle.
Leute auch so ein bisschen Angst, dass ihre Arbeitsbereiche wegfallen oder sich verändern. Verändern ist ja nur immer dann ein Problem, wenn sie selbst nicht bereit sind, sich mit zu verändern und sich der Zeit anzupassen. Natürlich ist es einfacher geworden, heutzutage Bildbearbeitung zu betreiben, aber du musst trotzdem noch dementsprechend Ahnung davon haben, was du tust. Das wird so schnell auch nicht wegfallen, nach meiner
Vor allem,
Meinung.
nein, vor allem
Ja.
müssen wir auch mal gucken, als Pro kann dir ja gerade die AI, ja, es ist halt immer die Frage, wie sie eingesetzt wird, aber kannst ja auch deinen Arbeitsablauf vereinfachen bzw. beschleunigen. Du kannst vielleicht in derselben Zeit, wo du bis jetzt ein oder zwei Projekte bearbeitet hast, vielleicht drei, vier, fünf Projekte bearbeiten.
Genau. Und
Und das ist natürlich eine Sache, die dir auch weiterhilft, ja.
gewisse Sachen wie ein Bild zu gestalten, Bildgestaltung etc., das ist ja auch eine Sache, die nicht jedem gegeben ist. Also das hat ja nichts damit zu tun. Du musst ja auch noch eine gewisse
Ja, klar.
Kreativität haben, eine gewisse Ästhetik haben, eine gewisse Gestaltungsfähigkeit haben. Das kann dir nach meiner Meinung nicht zu 100% zum jetzigen Zeitpunkt die KI abnehmen, weil ja eine KI auch nur imitiert und auf Lernmodelle zurückgreift etc. Also gewisse Dinge, da wird immer noch zum jetzigen Zeitpunkt, gehe ich davon, ich gehe auch noch ein bisschen weiter voraus, immer noch der Mensch, der entscheidende Faktor sein, nach meiner Meinung. Und ich sage ja immer wieder, es muss Regularien geben, es muss Kennzeichnungspflichten geben für diese ganze Geschichte und darüber müssen wir uns Gedanken machen, aber KI ist nun mal aus dem Sack und wir kriegen die Zahnpasta nicht wieder zurück in die Tube und wir müssen damit klarkommen, damit arbeiten können und damit umgehen können. Wir müssen das regulieren, wir müssen das sorgfältig und mit Bedacht einsetzen und dann sehe ich das eher als Chance anstatt als oder als Niederlage klingt jetzt doof, aber anstatt als Gefahr. Neue Werkzeuge sinnvoll einsetzen und die Chancen nutzen. So ist das.
Ja.
Wir müssen technologieoffen sein. Auch wenn das ein Begriff aus der Politik ist, was teilweise sehr kritisch gewertet wird, diese Aussage. Aber ich bewerte das jetzt mal als positiv. Okay, in diesem Sinne machen wir das Ding für heute dicht, oder?
Okay.
Ich habe mir nichts bestellt. Das nur mal so als Anmerkung.
Ich auch nicht.
Wäre der Pencil kompatibel mit meinem iPad Pro M2, hätte ich ihn sofort bestellt. Aber nein, auch den Spaß haben sie mir nicht gelassen.
Ja.
In diesem Sinne, wenn alles gut geht, Thomas, hören wir zwei uns am nächsten Wochenende wieder.
Jawohl, bis dann.
Jo, tschüss.